Hallo und herzlich willkommen zu Anarchie und Cello. In ein paar Wochen ist der 1. Mai, der Tag unserer Klasse, der ArbeiterInnen und ihren revolutionären Bestrebungen. Und passend dazu, oder als Ausblick darauf, freue ich mich sehr, ein Gespräch veröffentlichen zu können, das ich vor einiger Zeit schon mit zwei Genossinnen aufgenommen habe. Denn ich war Anfang Februar in Köln. Ja, genau. Anfang Februar zur Karnevalszeit. Aus Versehen sozusagen. Ich weiß auch nicht genau, wie mir das passieren konnte. Ich glaube, ich habe das Ganze auch einfach unterschätzt, um ehrlich zu sein. Aber mein Besuch in der Stadt war trotzdem voll schön. Und das Treffen und Gespräch mit den SyndikalistInnen hat mir auf jeden Fall auch die Reise verschönert. Denn ich hatte die Gelegenheit, mit Hedwig und Hugo von der Freien ArbeiterInnen-Union in Köln zu sprechen. Die FAU ist eine der ältesten anarchistischen Institutionen, eine revolutionäre anarcho-syndikalistische Gewerkschaft. Ihr Ziel ist es, Menschen, Angestellte und ArbeiterInnen dazu zu ermächtigen, ihre eigenen Kämpfe zu führen, ihre eigenen Arbeitskämpfe und darüber hinaus Strukturen für eine soziale Revolution aufzubauen. Es geht darum, mit Menschen aus der Gesellschaft zusammenzuarbeiten und nicht nur über sie zu reden. So wie die Genossin es auf den Punkt gebracht hat. Zentral fand ich in dem Gespräch auch nochmal den Hinweis, wie wichtig es ist, heute schon Strukturen aufzubauen, die wir morgen brauchen werden. Das sehe ich ganz genauso. Und das sage ich auch nochmal, weil irgendwann im Gespräch gibt es einen Moment, da sage ich, dass die Vorstellungen von dem, was nach dem Kapitalismus kommt, heutzutage vor allem katastrophal sind. Vergesse aber dazu zu sagen, dass damit vor allem das dominante Narrativ, also die dominierende Erzählung in der Gesellschaft gemeint ist und natürlich auch die ganzen schlechten Nachrichten zum Klima und das ausbleibende politische Handeln global. Aber gleichzeitig habe ich verabsäumt zu sagen, dass ich davon überzeugt bin, dass wir dem etwas entgegensetzen können. Wenn wir als Linke und Anarchistinnen konkrete positive Vorstellungen davon entwerfen, wie die Zukunft ausschauen kann, und diese dann im besten Fall nicht nur Ideen bleiben, sondern auch materiell an Strukturen gebunden sind, wie zum Beispiel an der FAU. Diese Folge ist also für alle, die noch nie von der Freien ArbeiterInnen-Union gehört haben oder die FAU Köln besser kennenlernen möchten. Vielen Dank nochmal für das sehr angenehme Gespräch, Hedwig und Hugo, von dem ich sehr viel gelernt habe. Und nun viel Spaß euch bei dem Gespräch.
Okay, also ich freue mich voll, dass ihr zwei heute euch die Zeit genommen habt, eine großzügige Zeitspende, um mit mir ein bisschen über die FAU in Köln zu sprechen und deren Arbeit und Organisierung und Kämpfe. Ich sitze ja mit zwei FAU-MitgliederInnen und würde euch gerne als Anfangsfrage euch die Frage stellen, wer ihr seid, was euch zur FAU gebracht hat und seit wann ihr da mitmacht.
Okay, also auch danke dir auf jeden Fall nochmal, dass du dich an diesem Tag hier heute nach Köln getraut hast. Ich bin gespannt, worüber wir heute so reden. Ich habe relativ früh mit Politik angefangen, habe früher so Schulpolitik gemacht, komme eigentlich auch eher so aus Süddeutschland, aus Heidelberg. Kommen wir beide eigentlich eher so die Richtung. Und habe dann später war ich in feministischen Bündnissen aktiv und habe eben dort schon auch von der FAU mitbekommen. Und war immer aber so, da war ich selber noch nicht am Arbeiten, war noch irgendwie in der Schule. Und deswegen hatte ich da noch so eine Distanz zur Gewerkschaft. Genau, und dann bin ich nach Köln gezogen und habe mir überlegt, wie ich irgendwie meine Zeit in politische Arbeit irgendwie, wo ich Bock habe, so da Zeit zu investieren. Und dann sind wir hier zusammen bei der FAU in Köln gelandet. Ich habe dann selber angefangen, sehr viel Lohnarbeit zu betreiben und habe es eben als einen der wichtigsten Punkte, weil es einfach die Lebensrealität von den meisten Menschen ist, gesehen, darin politischen Kampf zu haben.
Okay. Hugo? Hi, ich bin Hugo. Genau, ich arbeite als Inklusionsbegleiter an einer Schule für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung. Ich bin jetzt seit, so 3-4 Jahren bei der FAU. Und ich glaube, was mich zur FAU geführt hat, war eine große Frustration. Einmal gegenüber dem, was gerade irgendwie so in der Welt los ist, aber auch wie andere linke Gruppen so arbeiten. Ich habe das oft als sehr verschlossen und selten als niederschwellig wahrgenommen und hatte das Gefühl, dass sich da sehr, sehr viel einfach innerhalb der gleichen Kreise abspielt. Dass man dann ganz viel über die Gesellschaft geredet hat, aber weniger irgendwie mit Menschen aus dieser Gesellschaft. Und auf der anderen Seite, ich gegenüber so anderen Bündnisarbeiten oder nochmal anderen zivilgesellschaftlichen Gruppen, ich da oft einfach frustriert war, wie sehr dann diese Ziele und diese Kämpfe, die darin geführt werden, eigentlich eher zu einer Stabilisierung von Verhältnissen führen. Und bin dann aus diesen Gründen irgendwann mal bei der FAU gelandet, weil ich einmal mich das sehr angesprochen hat, dass man irgendwie versucht, über linke Zusammenhänge hinaus in die Gesellschaft reinzuwirken, aber auch diesen Arbeitsfokus und diese nachhaltige Organisierung einen so großen und wichtigen Punkt in der linken Bewegung findet. Und das waren dann so die Gründe, die mich dahin geführt haben und mich bis heute auch noch da halten. Genau.
Okay, also die Freie ArbeiterInnen-Union ist ja eigentlich so als anarchosyndikalistische Struktur eine der ältesten anarchistischen Strukturen, die es jetzt noch gibt. So. Es ist also eine Gewerkschaft. Was würdet ihr sagen, was zeichnet sie als diese aus und was unterscheidet sie auch von anderen Gewerkschaften?
Also genau, die FAU ist eine anarchistische Gewerkschaft. Das bedeutet zum einen, dass wir versuchen, innerhalb und außerhalb unserer Strukturen gegen Herrschaft und Herrschaftsmechanismen zu kämpfen. Das heißt, unsere ganzen Entscheidungen werden von der Basis her getroffen, also den MitgliederInnen, die bei uns in den Syndikaten sind. Und dass es jetzt keine Posten oder Rollen gibt, die von oben herab Sachen vorgeben können. Dass Menschen zwar delegiert sind, vielleicht für Sachen, aber dann immer nur in dem Rahmen, den dann die Basis eben vorgibt. Das bedeutet eben, dass im Konsens entschieden wird, dass alle MitgliederInnen bei allen Sachen Mitspracherecht haben und Entscheidungsrecht haben und wir als AnarchistInnen den Staat und den Kapitalismus als Ganzes ablehnen und versuchen wollen, dem eine Alternative zu geben. Weil wir eben in Staaten und Kapitalismus die Wurzel sehen, weshalb es Ausbeutung von Menschen über Menschen und aber auch gegenüber dem Planeten gibt. Und wir uns als AnarchosyndikalistInnen dafür einsetzen, dass wir da eine nachhaltige, tragfähige Struktur aufbauen, um diesen Kampf zu führen.
Genau, also der Syndikalismus soll ja ein Ort sein, um quasi Utopien neu zu denken und sich zu überlegen, wie Menschen Arbeit schaffen wollen. Und wenn wir ein neues Wirtschaftssystem wollen, was wir uns wünschen, eine befreite Gesellschaft, dann brauchen wir auch eine neue Form von Politik. So, und das versucht, denke ich, FAU, oder das versuchen wir da in so einem Syndikalismus zu schaffen.
Könnt ihr noch ein bisschen mehr erzählen, wie sich das dann genau strukturiert? Wie funktioniert das zum Beispiel auch mit den Mandaten? Oder wie kommt man zu dieser Selbstvertretung? Wie ist man da integriert in der Organisation als Person?
Also es gibt unterschiedliche Ortsgruppen, die sich gegründet haben. Wenn ich was Falsches sage, dann korrigierst du mich oder du ergänzt es. Und ich meine, auch da gibt es Unterschiede, oder das ist so, dass es auch da in den unterschiedlichen Syndikaten nochmal unterschiedliche Formen gibt, in welcher Art und Weise sich in welcher Regelmäßigkeit getroffen wird mit Mitgliedern. Also es gibt Pläne und es gibt Vollversammlungen. Dann gibt es Sekretariate, in die man sich wählen kann, in denen nochmal unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt werden, aber in denen quasi trotzdem versucht wird, es möglichst niederschwellig zu halten, dass nicht so ein Wissensfokus bei einer Person so ganz groß wird, sondern es quasi weiter verteilt zu lassen. Genau, und bei so einer Vollversammlung kann man sich wählen lassen für ein Sekretariat. Da wird dann demokratisch abgestimmt und dann wird man für ein Jahr lang mandatiert. Und das ist dann auch nochmal begrenzt, für wie lange man so ein Amt oder der Mensch dann dieses Amt wie oft besetzen darf, dass es eben nicht zu künstlichen Hierarchien kommt. Mhm. Genau, und das geht dann quasi weiter. Wir haben dann, also jetzt würde man von Köln reden, dann gibt es sowas wie so Regionen, in denen sich dann auch unterschiedliche FAU dann nochmal irgendwie zusammentun. Also bei uns wäre es jetzt hier die Regio West, dann treffen wir uns irgendwie mit anderen Syndikaten in einer mehr oder weniger Regelmäßigkeit. Und das geht dann bis hoch auf Bundesebene. Genau. Und da gibt es dann auch immer weitere Vernetzungen nach oben. Mhm.
Ja. Genau, also diese jeweiligen Syndikate, also die Ortsgruppen, die haben eine relativ große Autonomie. Das bedeutet, dass jetzt nicht irgendwie von Regionalebene Sachen vorgegeben werden können, sondern dass die Syndikate in den jeweiligen Ortsgruppen da sehr große oder eigentlich selber entscheiden, zu welchen Arbeitsschwerpunkten beispielsweise gearbeitet wird oder welche Kämpfe geführt werden. Mhm. Gleichzeitig hat diese föderale Struktur einfach diesen riesen Vorteil, dass da sehr viel Vernetzung und Unterstützung zwischen den Orten passieren kann. Das kann irgendwie finanzielle Unterstützung sein, das kann aber auch Wissen sein, das kann Bildungsveranstaltungen, die man gemeinsam organisiert sein und einfach irgendwie den Austausch zwischen diesen Gruppen zu führen und sich dann gegenseitig in den Arbeitskonflikten und Arbeitskämpfen, die man hat, zu unterstützen und nach Unterstützung zu fragen.
Okay. Und wie schaut es zum Beispiel so mit Rechenschaft aus und so? Also im jetzigen dominierenden System ist es ja so, dass PolitikerInnen, besonders Abgeordnete, in den Parlamenten nur sich selber und der Partei rechenschaftspflichtig sind. Wie funktioniert das zum Beispiel so ein kommunikativer, also wie funktioniert das kommunikativ? Also wenn es ein Problem gibt, sagen wir es mal so, oder wenn eine Krise ist oder ein Konflikt, wie verhandelt ihr das?
Jetzt im Syndikat selbst, bei uns jetzt? Oder? Das ist interessant, dass du das fragst, weil wir das selber versuchen, auch für uns rauszufinden, gerade so im letzten Jahr. Also wir quasi versuchen, eine Kultur des Miteinandersprechens, eine Fehlerfreundlichkeit zu schaffen, in der entweder über quasi Dritte, die irgendwie vermittelnd auftreten können, da Konflikte zu lösen zwischen Einzelpersonen oder wenn, also dass man eben vor allem versucht, in die direkte Kommunikation zu gehen, wenn schon Konflikte aufgetaucht sind, was auch immer wieder passieren kann, so dass sich Menschen einfach politische Arbeit unterschiedlich vorstellen. Genau, und am Ende des Jahres der Mandatszeit hat man auch eine Rechenschaft abzulegen, genau, und das wird dann bei der Vollversammlung genau, wird man da nochmal quasi abgewählt dann sozusagen. Ja.
Also genau, diese Position, die Menschen bei uns innehaben, die zu bestimmten Aufgabenbereichen arbeiten, die sind sehr klar definiert. Also dass man, weil man eben nicht möchte, dass einzelne Personen Sachen über die Köpfe von anderen hinweg entscheiden, gibt es eben so eine Art Vertrauensvorschuss, aber auch eine Rahmenbedingungen, in der diese Person dann handeln kann und auch nicht darüber hinaus. Und genau, man hat meistens auch zu zweit ein Amt inne, um sich auch nochmal gegenseitig zu kontrollieren, dass man auch wirklich in diesem Rahmen bleibt. Und man ist in Form von Berichten oder von Kommunikation über die Arbeit, die man macht, auch den anderen MitgliederInnen verpflichtet, offen zu legen, was man denn da so gemacht hat. Mhm. Und genau, diese Rahmenbedingungen und diese Aufgabenbeschreibung, das ist was von den MitgliederInnen vorgegeben wird und entschieden wird. Mhm.
Die nächste Frage habt ihr selber eingebracht. Die Frage nach den Betriebsgruppen. Also ihr arbeitet mit Betriebsgruppen. Und stelle ich die Frage einfach so, wie ihr gesagt habt. Was sind Betriebsgruppen? Warum arbeitet ihr damit? Und was ist der Unterschied zum Betriebsrat?
Okay, ich glaube, wir haben jetzt den Fokus darauf gelegt, weil das vor allem auch was war, wir haben so eine AG-Erstberatung eigentlich quasi gehabt, also für Menschen, die mit Problemen auf Arbeit haben, jeglicher Form. So, das haben wir gegründet, zweimal im Monat in Kalk sind wir da und das ist quasi so offene Beratung. Und das haben wir jetzt von einer Erstberatung so ein bisschen, versuchen wir das gerade umzustrukturieren in eine Beratung, weil eben in so einem FAU-Kontext uns immer wichtig ist, auf so eine die Menschen nicht alleine zu lassen und auf so eine Kollektivierung von Arbeitskämpfen und Problemen zu gehen, weil es eben ganz wichtig ist, dass man da nicht dieses Vereinzeltsein-Gefühl hat, was man oft sowieso schon in dieser Gesellschaft hat. Mhm. Und daher eben die Betriebsgruppe. Also der Betriebsrat ist das, was man eher so vielleicht kennt, was in einem rechtlichen Rahmen im deutschen Arbeitsgesetz auf jeden Fall auch verankert und festgelegt ist. Und das bringt so unterschiedliche Problematiken mit sich. Also oft gibt es so diesen Vorwurf von, was jetzt auch anderen etablierten Gewerkschaften vorgeworfen wird, von so einer, wie heißt das, dass man wie so einen Sonderstatus hat, also auch eine Extrabehandlung von Chefs bekommt. Und ein Betriebsrat ist auch immer dazu angehalten, ein produktives Verhältnis, an den Betrieb angepassten Verhältnis zu Chefs zu haben. Mhm. Ein Betriebsrat ist zum Beispiel auch nicht, also darf explizit nicht zu einem Streik aufrufen. Also man ist an einen sehr hohen rechtlichen Rahmen gebunden, so, auch wenn man dann natürlich auf der anderen Seite auch sowas wie zum Beispiel einen Kündigungsschutz oder sowas genießt. Weshalb wir uns besonders auf Betriebsgruppen fixieren, ist, dass das sehr viel niederschwelliger gegründet werden kann. Darüber müssen auch Chefs nicht informiert werden. Das kann einfach so passieren. Ist auch in der FAU, wird auch intern, auch bundesweit oder auch bei uns gab es da Debatten drüber, wird da auch drüber gesprochen, wo man da jetzt den Fokus drauf setzt. Kann auch in diesem oder jenem Betrieb unterschiedlich sein. Aber dass man da quasi eine Niederschwelligkeit bei den ArbeitnehmerInnen hat, dass jeder daran teilnehmen kann, dass jeder sich aufstellen lassen kann. Es gibt dann, man hat keinen Kündigungsschutz, die Betriebsgruppe ist aber gerade für so Strukturen wie Union Busting, also dass quasi Chefs aktiv versuchen, Gewerkschaften zu zerschlagen und Organisierungen zu zerschlagen, sind Betriebsgruppen noch ein neues Konzept. Die kennen das noch nicht. So, die wissen nicht, wie damit umgehen. Man kann quasi informellere Wege gehen. So, und das ist das, was ja auch die FAU besonders über direkte Aktion versucht. So, ja.
Genau, also unser Ziel als FAU ist es ja auch, ArbeiterInnen und Arbeiter eben zu ermächtigen, ihre Kämpfe selber zu führen. Also dass wir keine Stellvertreterpolitik machen wollen, sondern dass wir als unterstützende Organisation den Kampf, den die Angestellten im besten Falle selber führen und kämpfen sollten, dass wir den unterstützen. Da hat die Betriebsgruppe eben den Vorteil, dass es eben genau diesen Moment der Ermächtigung beinhaltet, weil man nicht die Verantwortung und den Kampf auf einer anderen Ebene überträgt, wie das beispielsweise bei Betriebsräten oft der Fall ist, dass dann dahin appelliert wird, kannst du nicht mal bitte, wie auch immer, sondern dass das eben die Angestellten selber in die Hand nehmen. Und das sehen wir als unser Ziel, diese Leute da darin zu unterstützen. Und da spielen diese Betriebsgruppen eben eine große Rolle, weil diese Strukturen dann eben auch weniger in einer Firmenpolitik oder auf Chefebene eingebunden werden können, weil es sind irgendwie diejenigen, die da selber arbeiten und sich organisieren und nicht diese Institution, die man vielleicht auch einlullen lassen kann. Es aktiviert einfach die Angestellten nochmal selber mehr, ihre eigenen Probleme und ihre eigenen Vorstellungen in die Hand zu nehmen.
Ja, und weiterzudenken und Arbeit neu zu denken, also sich vielleicht auch nicht in dem Rahmen zu bewegen, den man irgendwie einfach schon kennt, so überhaupt für die Rechte zu kämpfen, die haben sowieso da schon quasi zustehen, sondern dass Menschen anfangen weiterzudenken und über so Dinge wie zum Beispiel so Kollektivverträge oder irgendwie sowas sich zu überlegen, okay, wie können wir uns selbst organisieren, so banale Gedanke, brauchen wir überhaupt diese Chefs? So, und ich glaube, um so revolutionäre Gedanken in den Menschen näher zu bringen, ist so eine Betriebsgruppe auf jeden Fall eine gute Sache.
Mhm. Habt ihr so Feedback, das ihr so hört von Leuten, die zu euch kommen und das dann so mit euch machen und so? Also was sagen die dann am Ende? Gibt es da so das, was ihr...
Also oft, also ich war jetzt bei ein paar Beratungen dabei und auch bei einzelnen Betriebsgruppen beziehungsweise auch bei dem Versuch, welche zu gründen. Oft ist es erst dieses, wie redet man überhaupt mit Menschen? Also es gibt da so unterschiedliche quasi Strategien, wie du dir bei deinen Kolleginnen und Kollegen da erstmal so raushören musst. So, sind die auch unzufrieden? Was halten die eigentlich davon? Mit wem sollte ich vielleicht auch lieber nicht reden, weil der steht so und so zu diesen und jenen Hierarchien? Genau, oft kommt auf jeden Fall die Rückmeldung, dass die Menschen voll froh sind, wie ihnen zugehört wird und wie man versucht, so einen solidarischen Moment da reinzubringen, was sie von etablierten Gewerkschaften, jetzt zum DGB oder sonst wo hingegangen sind, was sie da irgendwie weniger erlebt haben. Da ist vielleicht wohl die gute rechtliche Beratung auch passiert, so, aber sich so einen kleineren Kämpfen quasi anzunehmen, das ist ja da so nicht der Fokus drauf gesetzt wird. Also eher positiv. Was man aber auch sagen muss, ist eben, dass es natürlich auch viel Arbeit ist. So, und dass oft eine Frage von Kapazitäten ist. Die Menschen sind dann sowieso irgendwie, ist es total die psychische Belastung auf Arbeit schon. Oder sie sind halt dann doch allein oder es ist voll der kleine Betrieb und es ist voll schwierig, sich da irgendwie Leute zu suchen, mit denen man das zusammen machen kann. Dass es gerade in so einer Aufbauphase eine Betriebsgruppe auf jeden Fall viel Arbeit sein kann. So, das ist auch eine Rückmeldung, die kommt. Und da ist natürlich unser Wunsch als FAU, die Menschen darin zu unterstützen. Aber das ist halt das Problem der Politik. So, man muss ja auch die Eigenverantwortlichkeit da immer so drin sehen. Also es ist so ambivalent.
Ich habe auch gehört, dass wenn es möglich ist, also je nachdem wie groß halt das Syndikat ist, dass man dann auch zum Beispiel Streikgeld kriegt. Für zum Beispiel Ausfälle, aber im Gegenzug quasi dann gekämpft werden soll. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausdrücke. Das finde ich eigentlich auch eine coole Möglichkeit, das den Menschen zu ermöglichen, für sich selber einzustehen, oder?
Ja, also ich denke so, der Streik, das ist ja das effektivste Mittel, was Leute auf Arbeit haben, um ihre Forderungen durchzusetzen. Wir sind gerade noch eine relativ kleine Gewerkschaft, aber das ist auf jeden Fall das Ziel, wo wir hinkommen wollen. Das irgendwie, und das ist auch in der Vergangenheit auch schon passiert, dass Leute, die gestreikt haben, finanzielle Unterstützung als FAU-Mitglieder auf jeden Fall erhalten und gleichzeitig aber diese Unterstützung auch darüber hinausgeht. Also es geht ja auch darum, einfach das, was du vorher auch schon gemeint hast, diesem Gefühl von Vereinzelung, dem wir in unserer Gesellschaft immer wieder ausgesetzt sind, dem einmal was entgegenzusetzen und zu merken, wir sind gar nicht so alleine. Und das kann dann zum Beispiel dahin führen, dass Leute irgendwie, die irgendeine Kundgebung für irgendeinen Betrieb machen oder vor irgendeinem Restaurant oder wo auch immer, da irgendwie dann auch personell mit FAU-Leuten da dann zusammen aufgetreten wird. Oder dass man gemeinsam das Gespräch mit dem Chef macht und nicht irgendwie die Angestellten alleine. Oder dass man zusammen zu einer Güteverhandlung geht. Oft habe ich das Gefühl oder merke ich irgendwie in der Beratung auch, dass so dieses einfach zu merken, okay, man ist gar nicht so alleine und mit seinem Kampf und da gibt es andere Leute, die ähnliche oder gleiche Kämpfe führen und es gibt aber Leute, die gerade die Kapazitäten haben, sich diesen Kämpfen anzunehmen und die zu unterstützen, dass allein dieser Moment von, okay, wir machen das irgendwie zusammen, wir stehen auf der gleichen Seite und unterstützen uns aneinander so gut wir können, dass gerade dieser Moment schon sehr, sehr viel wert ist, weil ich glaube, das ist das, was wir in dieser Welt und in dieser Gesellschaft gerade brauchen. Diese Kollektivierung von Kämpfen, unabhängig davon, ob man jetzt selber in dem Betrieb ist oder nicht, aber sich da auf der gleichen Seite zu sehen und diese Sachen gemeinsam miteinander durchzustehen und sich da so gut es geht zu unterstützen.
Also eh da anschließend, also müsst ihr nicht erzählen, wenn ihr nicht wollt, aber ich glaube, es wäre irgendwie interessant zu wissen, also wenn euch Kämpfe einfallen, die euch besonders geprägt haben oder die euch besonders lang irgendwie beschäftigt haben, also im Guten als auch im Schlechten, aber ihr halt was mitgenommen habt daraus, gibt es da so Beispiele, die ihr gerne erzählen wollt?
Also ich glaube, über so konkrete Kämpfe wollten wir heute eigentlich mit Absicht nicht reden. Was ich aber interessant immer wieder finde, ist, was da so für Menschen in die Beratung kommen. Also, dass es wirklich von überall her sein kann. So. Und auf der anderen Seite man doch merkt, okay, die Leute haben doch schon ein gewisses politisches Bewusstsein, sonst würde man sich vielleicht halt nicht an Anarchisten wenden. Und also das irgendwie so zu merken, gerade wenn man ja eigentlich den Anspruch hat, breite Gesellschaft anzusprechen. Das sind ja die Menschen, mit denen man Revolution machen will. Genau, also das finde ich irgendwie interessant und dass dann gerade auch immer wieder auffällt, dass in so Betrieben, die sich schon irgendwie so selber als Kollektivbetriebe bezeichnen oder die irgendwie sagen, oh, wir haben hier voll die schönen, wir sind hier alle ganz frei und keine Ahnung und wir haben hier großes Mitbestimmungsrecht und es ist total demokratisch hier bei uns, was da dann quasi auch für Themen hochkommen von, du wirst halt doch emotional erpresst von deinen Chefs und dir wird gesagt, ja, aber diese und jene Stunden und ne, wir sind ja alle, also dass da dann auch so was Familiäres irgendwie gepocht wird, das fand ich dann irgendwie, ja, erschreckend zu sehen, wie dann so neoliberale Gedanken in so Betriebe reinrutschen, die eigentlich schon den Anspruch an sich haben, es besser zu machen. So, solche Sachen sind mir auf jeden Fall hängen geblieben.
Ja. Und dir?
Ja, ich denke gerade auch drüber nach. Genau, also es gibt vor allem irgendwie Fälle, die wir in der Erstberatung hatten, wo häufig Menschen auch sind, die einen unsicheren Aufenthaltsstatus haben und deswegen einfach irgendwie nochmal mehr Schwierigkeiten haben, auch öffentlich oder kämpferisch aufzutreten, weil da einfach nochmal viel mehr dranhängt. Und ich glaube, das sind irgendwie so Fälle, genau, wo einem das auch nochmal bewusster wird, auf welche vielschichtige Art und Weise irgendwie Leute nochmal von Sachen betroffen sind. Und ich das da aber ganz cool oder ganz wichtig fand, irgendwie zu merken, dass man gerade in diesen Bereichen einfach irgendwie mit seiner privilegierten Position auch super viel erreichen kann, wenn man allein schon zusammen zum Boss geht oder wenn man Sachen übersetzt und man eben genau diesen Menschen, die mit unsicherem Aufenthaltstitel sich eh schon sehr, sehr viel über sich ertragen lassen müssen und in prekären Lebensverhältnissen leben, gerade da auch nochmal reinzuspringen und unterstützend da zu sein. Genau, es gab. Wenn ich jetzt so an Arbeitskämpfe der FAU generell denke, gab es so Anfang der Corona-Pandemie einen Streik, der, glaube ich, irgendwie auch überregional ja, für Aufsehen gesorgt hat. Das war in Bornheim. Da haben ErntehelferInnen bei so einem Spargelunternehmen Anfang der Corona-Zeit unter ziemlich beschissenen Wohnverhältnissen da arbeiten müssen, während überall Lockdown war. Und denen wurde dann der Lohn nicht gezahlt. Und da hat vor allem die FAU Bonn und andere Syndikate, genau, hat dann diesen wilden Streik, den die Leute da selber angezettelt haben, eben versucht zu unterstützen. Und genau, da gab es, glaube ich, ziemlich empowernde Momente und Leute, die dabei waren, sehr viel von so einem Selbstläufer dann irgendwie erzählen, wenn Leute irgendwie erstmal merken, okay, ja, wir werden hier gerade von vorne bis hinten irgendwie verarscht, aber wir lassen uns das nicht mehr gefallen, dass dann irgendwie die Menschen irgendwie da selber einfach.
So voll Energie auch generiert wird, so in den Menschen.
Ja.
Das ist schon krass.
Genau, dass die dann einfach irgendwie, ja, dass dann eine Sache nach dem anderen ins Rollen gebracht hat und diesen Selbstermächtigungsmoment, der, genau, glaube ich, sehr, sehr bestärkend sein kann, das ist das, wo wir weiterhin irgendwie hinwollen.
Ja, es ist kein gutes Bild mehr, aber es kann ja dann ansteckend sein. Aber es ist kein gutes Bild mehr, jetzt nach 3 Jahren, 4 Jahren, 5 Jahren Pandemie. Hugo, magst du erzählen, wie eure konkreten Arbeitsschwerpunkte ausschauen bei der FAU Köln? Also was erwarten Menschen, die zu euch kommen? Erwartet Menschen, was erwartet Menschen?
Genau, also ich glaube, das ist zum einen auch abhängig, mit welchen Interessen und mit welchen Zielen irgendwie Leute zur FAU kommen oder zu uns zum Syndikat kommen. Ich glaube, wir haben so aktuell 3 Schwerpunkte, zu denen wir arbeiten. Ich glaube, zum einen ist es die gewerkschaftliche Beratung. Wir bieten eben zweimal im Monat eine Erstberatung an, wo einmal Leute herkommen können, die Probleme auf der Arbeit haben. Und genau da ja, versuchen wir in einem ersten Gespräch erstmal zu klären, was sind die Probleme und was sind die Schwierigkeiten und versuchen da so einen ersten Eindruck zu gewinnen. Gucken dabei gleichzeitig auch immer darauf, inwiefern, wenn man aus individuellen Problemen auch kollektive Probleme machen kann. Genau, weil wir den Ansatz fahren, da kämpft sich's einfach irgendwie besser. Und dadurch, dass wir auf diese Kollektivierung von Betrieben schließen, wir da auch immer dann gezielt nachfragen, wo gibt es denn da Potenzial, dass sich zum Beispiel ja, Leute da irgendwie zusammentun. Oft ist es aber auch so, dass ja, genau, Leute erstmal so einen ersten Eindruck von ihren Problemen haben wollen, beziehungsweise wie da die rechtliche Lage beispielsweise aussieht. Das ist so die Erstberatung. Der zweite Punkt ist, dass wir zu den Betriebsgruppen, die die Mitglieder von uns selber haben oder Menschen, die Betriebsgruppen gründen wollen, arbeiten. Genau, das findet einfach viel in Form von Austausch und auch Beratung statt, dass wir uns überlegen, okay, wie schafft man das in den jeweiligen Betrieben von unseren Mitgliedern, neue Leute zu diesen Gruppen dazu zu gewinnen? Was sind die Schwierigkeiten in den Betrieben? Wie ist da die Struktur des Betriebes aufgebaut und wo sind vielleicht auch Schwachstellen, wo wir angreifen können und wo wir Mehrheiten generieren können und wo wir Mitbestimmung ja, schaffen können? Genau, wie gesagt, das ist sowohl irgendwie bei Mitgliedern, die bereits bei uns sind, aber dass auch teilweise Leute explizit neu zur FAU kommen, weil sie sagen, ja, irgendwie in meinem Betrieb sind wir alle irgendwie von den und den Sachen
betroffen.
Betroffen. und ich wollte abgefuckt sagen. genau, dass Leute irgendwie explizit zur Erstberatung kommen, die noch keine Mitglieder in sind und sagen, okay, wir bei uns im Betrieb sind alle von dem gleichen Scheiß betroffen, wie können wir uns denn da zusammentun und da versuchen, gemeinsam Strategien zu überlegen, die wir sowohl dann personell als auch einfach nur beratend in den Aktionen selber unterstützen. Das kann einmal eine Kundgebung vor einem Betrieb sein, das kann ein Walk-in sein, dass man einfach irgendwie unangekündigt mit 15 Angestellten und noch weiteren FAU-Mitgliedern einfach in das Büro vom Chef reinplatzt und die Forderungen auf den Tisch knallt. Das in der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Genau, das vielleicht so unserem Arbeitsschwerpunkt von so Betriebsgruppen. Außerdem versuchen wir uns eben durch Weiterbildung und Selbstbildung fitter in den Bereichen zu machen, in denen wir kämpfen. Da bietet sich diese föderale Struktur einfach auch sehr an, weil wir dann eben da Netzwerke haben, wo ExpertInnen für Gebiete, die wir dann einladen und wo wir einfach Erfahrungen austauschen und Wissen austauschen und uns zu diesen Schwerpunkten, zu denen wir arbeiten, auch nochmal weiterbilden können.
Ja, im letzten Jahr haben wir das Sekretariat für Antidiskriminierung gegründet und haben unseren ersten Schwerpunkt es soll um alle Diskriminierungsformen gehen, aber auf patriarchale Gesellschaft, Doppelbelastung von Frauen und Flinterpersonen, in Politik, im Syndikat oder auch tatsächlich auf der Arbeit gesetzt. Und da hatten wir jetzt dieses Jahr auch hier die FemV bei uns zu Gast, die quasi die überregionale, bundesweite Vernetzung von Menschen ist, die eben explizit sich nochmal mit feministischer Arbeit auseinandersetzen können, weil, wie man alle wissen, so Diskriminierungsformen auch schwer voneinander trennen kann. Und es besonders in einem Arbeitskontext wichtig ist. Und das ist auf jeden Fall, das war so ein bisschen mein Baby im letzten Jahr. Das war gut, das zu machen. Und das ist auch das ist ja das Coole daran, dass sich da jede so ihren Schwerpunkt auch selbst setzen kann. Also dir wird nicht gesagt, da und dazu hast du zu arbeiten, sondern es ist voll cool, wenn du dein eigenes Interesse mit einbringst. So. Genau.
Genau, und wir gleichzeitig in allen Bereichen gerne noch mehr Leute sind Leute wären. Es gibt irgendwie sehr viel zu tun, die Herausforderungen sind riesengroß, aber wir haben auch verdammt viel zu gewinnen. Und deswegen Gewerkschaft und Organisierung am Arbeitsplatz lohnt sich.
Voll, auf jeden Fall.
Ja.
Komm auch du zur FAU. jetzt haben wir über Praxis geredet und ich wollte auch mal theoretisch fragen, wieso Arbeitskämpfe so zentral sind, weil es gibt schon immer wieder mal Gespräche, die ich höre, wo ich merke, aha, das ist vielleicht gar nicht so klar, warum Produktion und auch Reproduktion die Grundlage des Lebens ist. Wie würdet ihr das irgendjemandem erklären, der sich vielleicht noch nicht so viele Gedanken darüber gemacht hat? Warum sind Arbeitskämpfe so zentral oder warum ist auch Produktion und Reproduktion so zentral im Kampf um eine bessere Welt?
Genau, ich glaube, sie ist deswegen so zentral, weil wenn wir uns überlegen, so in welche Welt wollen wir eigentlich hinkommen und was ist uns da wichtig, das können wir irgendwie jetzt gerade irgendwie nur skizzieren, aber es geht ja darum, dass man schon mal anfängt, erste Strukturen aufzubauen, um in diese Richtung eher zu kommen und dass die Sphäre der Arbeit, einmal das ist, die einfach nochmal an die Existenz irgendwie von Menschen geht, also dass irgendwie die Ausbeutung, die durch Arbeit passiert, gegenüber Menschen, gegenüber der Umwelt, auch das Übel ist, weshalb es einfach im Großteil der Menschen scheiße geht, im globalen Süden nochmal krasser als hier. Und gleichzeitig aber die Sphäre von Produktion und Reproduktion, ja genau auch das ist, wo wir eigentlich auch eine Möglichkeit haben, dem Kapitalismus was entgegenzusetzen. Weil wenn wir diese Sphäre und diese Bereiche, wenn wir die übernehmen, wenn wir die kollektivieren, wenn wir Alternativen dazu schaffen, dann schaffen wir es auch, eine Alternative gegenüber dem Kapitalismus aufzubauen. Und deswegen ist es notwendig, diese Sphäre und diese Alternativen jetzt im Hier schon anfangen aufzubauen, dass in Phasen, in denen uns die Krisen nochmal viel stärker um die Ohren schlagen und da dann schon Vorarbeit geleistet haben und Vorstrukturen geleistet haben, um dann ja, eben zu gucken, was braucht es für diese bessere Gesellschaft, und dann nicht bei Null anzufangen. Gerade sind wir nicht in dieser Phase und wir sind eine sehr kleine Gewerkschaft, und ich glaube, das kann man für die ganze Linke gerade auch sagen, dass wir gerade einfach sehr viele Abwehrkämpfe führen und uns so diese Weitsicht und diese Utopie gerade irgendwie auch sehr fehlt, und trotzdem wird es immer mal wieder passieren, dass sich die Krisen verschärfen und immer schlimmer werden. Und bis dahin einfach irgendwie schon Strukturen anfangen aufzubauen, um dem was entgegenzusetzen. Weil ich glaube, an dieser Produktion, da kriegen wir den Kapitalismus auch dran, und die brauchen wir auch. Wir wollen auch das gute Leben haben nach dem Kapitalismus, und dafür brauchen wir Leute, die wissen, wie man Sachen produziert und wie wir Reproduktion gerechter verteilen und das gestalten.
Ja, also würde ich auch sagen, und ich würde halt sagen, das, was ich vorhin schon mal so kurz angebracht habe, Arbeit, Produktion, Lohnabhängigkeit, das ist eigentlich das, was alle Menschen auf eine Art und Weise miteinander verbindet. Und wir hatten es in einem Vorgespräch auch schon drüber, indem man auch lernen kann, wie man mit anderen Diskriminierungsformen umgeht. Gerade wenn man dann auch wieder über reproduktive Rechte, reproduktive Arbeit redet. Also das miteinander zu verbinden, da weiterzudenken. Und ich glaube, dass den Menschen oft Ideen fehlen. Sie kennen den Kapitalismus, der ist sehr wandelbar, was wir so gemerkt haben in den letzten Jahren auf jeden Fall. Und in so neuen neoliberalen Wellen da zu zeigen, so okay, das ist irgendwie die gleiche Scheiße, nur in einem anderen Deckmantel, so der jetzt mit irgendwie einem Schleifchen drauf noch verkauft wird. So, aber du wirst halt genauso weiter ausgebeutet, so, und das den Menschen zu zeigen und ihnen dabei zu helfen, dass es anders sein kann, so, und ihnen diese Utopien zu geben, das ist, glaube ich, ganz wichtig, ja, weil sonst, also der Kapitalismus ist das, was uns alle miteinander vereint.
Und gleichzeitig ja auch noch irgendwie diese Sphäre, wo sich eben, wie du schon gesagt hast, diese andere Diskriminierungsformen nochmal kumulieren. Also dass man irgendwie auch gegenüber Rassismus und Sexismus in der Sphäre der Arbeit da eben auch einen Hebel hat und eine Notwendigkeit hat, daran irgendwie anzusetzen. Das passiert natürlich irgendwie auch in anderen Bereichen außerhalb der Arbeit, aber genau, dass irgendwie Leute zum Beispiel in der Erstberatung auch als häufiges Thema mit reinbringen, eben ja, Diskriminierung am Arbeitsplatz und Ausgrenzung aufgrund von Geschlecht oder Herkunft zu haben.
Ja, ich finde halt, also ich bin zum Beispiel, ich vertrete eher die Position, dass man Arbeit nicht abschaffen kann, also einfach als anthropologisches Konstante. Ich denke, wenn man essen will, muss man arbeiten, wenn man sich waschen will, muss man arbeiten, wenn man Kinder erziehen will, muss man arbeiten. Also man muss ja auch die Infrastruktur schaffen, um all diese Dinge zu tun. Man muss den Acker bestellen, man muss sich den Bobsch abwischen mit irgendwas, was man herstellt, um das tun zu können und so. Und deswegen finde ich das halt so interessant, dass Menschen dann zum Beispiel eher in die Massenpsychologie gehen. Also wenn sie sich aktuelle Verhältnisse erklären möchten, wieso die so sind, wie sie sind, dann erklären sie sich über massenpsychologische Prozesse zum Beispiel, die sicherlich auch eine Rolle spielen, aber die materiellen Verhältnisse sind ja eigentlich die Bedingungen, die uns wirklich beherrschen. Und deswegen finde ich das so interessant, dass das so wie so ein, also gerne vergessen wird drauf oder halt das so weggeschoben wird irgendwie.
Das würde ich eben auch sagen, es sind ja die Dinge, die uns quasi zu dem machen, was wir sind, so. Aber wir haben eben die Möglichkeit, auch diese Dinge zu ändern und deswegen auch Produktion zum Beispiel zu ändern. Also wie produziert wird und was produziert wird. Wer braucht so, was war dieses Beispiel, Mini-Schminksets für Kinder oder sowas. Also es, diese Unmengen an Dingen, die produziert werden, die eben nicht sind wie, okay, der Acker muss bestellt werden, was auch Care-Arbeiten sind, die aufgeteilt werden müssen und die sinnvoll aufgeteilt werden müssen und wo man aus alten, veralteten, patriarchalen Denkstrukturen rauskommen muss. So. Und diese Schritte zu gehen und dieses Bewusstsein überhaupt erstmal schon zu schaffen, also wenn wir das vorher nicht schaffen, das dann in dem Moment von einem, also in einem revolutionären Moment zu machen, das wäre auf jeden Fall nicht möglich. Deswegen will die FAU da quasi so ein Vordenken leisten.
Und trotzdem möchte ich das in einer befreiten Gesellschaft sich die Kinder auch schminken können.
Wenn sie mich Schminksets haben wollen, ja. Und nicht irgendjemand soll ihnen sagen, dass sie das brauchen.
Ja.
Und nicht nur die Kinder.
Ja.
Die Ehe tun sich alle schminken, aber bitte nicht, weil irgendeine Werbung dir das eingetrichtert hat, weil sie Profite mit deiner Schönheitsarbeit machen wollen.
Vielleicht führen wir diese Diskussion auch noch mit den ganzen verkleideten Leuten.
Ja, Leute.
Gerade auf den Straßen.
Ja, der Karneval ist der richtige Moment, um die Leute zu fragen. War es der freie Wille, der dich dazu gebracht hat? Den es wahrscheinlich eh nicht gibt. Aber ich finde es ganz gut, auch wie produziert wird. Und das hattest du ja auch schon angesprochen mit den langfristigen Strukturen und so. Eben, dass es die halt gibt, zukunftsfähige Strukturen für nach dem Kapitalismus, wie auch immer das ausschauen soll. Das ist ja einfach irgendwie ein bisschen unvorstellbar, weil die einzige Vorstellung, die es irgendwie gibt, ist ja katastrophal. Also von dem her, ja, naja. Genau, weil letztendlich ja dann es ja nicht nur in Anführungsstrichen darum geht, zu sagen, man fordert Rechte ein oder man fordert halt für sich ein, was einer Person zusteht, sondern man kontrolliert im Betrieb. Also die Produktionsmittel sind aufgeteilt unter allen Menschen, die daran teilhaben am Produktionsprozess und so. Und das war ja dann eigentlich, also so, wie heißt dieser erste große Stahlbetrieb, Thyssen und Krupp oder so? Quasi halt nur anhand der ArbeiterInnen oder so. Also das wäre quasi.
Ja, mit weniger faschistischen Tendenzen.
Ja, gut, aber, ja. Gut. Ja. Okay. Das habe ich jetzt kurz außen vor gelassen.
Nein, stimmt.
Okay, bevor ich dann zur letzten Frage komme, wollte ich noch einmal kurz abbiegen und fragen, ob ihr auch zusammenarbeitet mit anderen Gewerkschaften, Organisationen und Bewegungen und falls ja, nach welchen Kriterien ihr da vorgeht.
Also genau, ich glaube, die Frage lässt sich schwierig verallgemeinern, weil wie gesagt, jedes Syndikat da unterschiedlich aufgestellt ist und es da irgendwie auch innerhalb der Syndikate und oft anderen Ebene viel Diskussion und unterschiedliche Meinungen zugeben. Als Gewerkschaft stehen wir natürlich irgendwie in erster Linie und zuallererst auf der Seite von Menschen, die sich am Arbeitsplatz organisieren und die sich gegen Ungerechtigkeiten dieser Welt organisieren und dagegen kämpfen. Und natürlich machen das zum Teil eben andere Gewerkschaften, beispielsweise DGB-Gewerkschaften. Gleichzeitig haben diese Gewerkschaften auch diese sozialpartnerschaftliche Ding, was genau aus einer sozialdemokratischen Tradition heraus einfach irgendwie immer noch denkt, man kann den Kapitalismus irgendwie auch gut gestalten und irgendwie so, dass es den Leuten, die darin arbeiten, auch nicht allzu scheiße geht. Natürlich gibt es auch nochmal andere Strömungen innerhalb von den Gewerkschaften und da findet auch ein Umdenken statt, aber diese Sozialpartnerschaft, das ist etwas, was wir ablehnen. Mhm. Gleichzeitig, wenn sich Leute organisieren und beispielsweise streiken, natürlich haben die dann unsere Solidarität und wir versuchen da unterstützend daran mitzuwirken, dass sie da ihre Forderungen durchsetzen können. Mhm. Wir sind hauptsächlich auch, oder die MitgliederInnen von uns und die Leute, die zur Erstberatung beispielsweise kommen, oft in Branchen, die jetzt nicht von größeren Gewerkschaften organisiert sind. Also, dass das eben Leute eher so im prekären Bereich sind. Die FAU hat beispielsweise viel zu so Lieferdiensten darin gearbeitet. Alles Bereiche, die von den großen Gewerkschaften lange ausgeblendet wurden, weil sie nicht so lukrativ sind, wie beispielsweise ThyssenKrupp, dass da einfach irgendwie mehr zu holen ist, weil große Gewerkschaften auch weiterhin auch so einen finanziellen Aspekt raus ihre Entscheidungen treffen, welche Kämpfe und welche Betriebe werden gerade, wo wird der Fokus drauf gelegt und meistens Leute in prekären Beschäftigungen da eben ausgeblendet werden. Genau, die Frage, wo es da Überschneidungen gibt und wo nicht, das ist, glaube ich, immer situativ und von Kampf zu Kampf abhängig, weil, wie gesagt, es gibt auch in den anderen Gewerkschaften auf jeden Fall auch ein Umdenken hin zu mehr Organisierung und weniger so Kampagnensachen, dass jetzt irgendwie auch immer mehr die Idee auch kommt, vielleicht auch mal ArbeiterInnen noch mal mehr an Tarifverhandlungen auch teilnehmen zu lassen und das nicht nur Gewerkschaftsfunktionäre zu überlassen. Also diese Diskussion und Auseinandersetzung gibt es da natürlich auch. Deswegen lässt sich das, glaube ich, ja, deine Frage, glaube ich, nicht irgendwie pauschal für uns irgendwie beantworten. Wir machen das von den jeweiligen Kämpfen und Konflikten abhängig und wo wir sehen, dass wir irgendwie die angestellten ArbeiterInnen darin unterstützen können, unabhängig von welcher Gewerkschaft jetzt von welcher Gewerkschaft da jetzt irgendwie noch mit drin ist oder nicht. Weil genau, wir uns also davon auch bewusst lösen wollen, nur unser eigenes Ding außerhalb dieser Sphäre zu machen, sondern es geht ja auch darum, sich in andere Kämpfe einzubringen, einzumischen.
Ja, das würde ja auch sonst einfach der Lebensrealität der Menschen widersprechen. Also das ist ja das, was ich auch vorhin meinte, so was für Menschen, die sowieso schon sich mit Anarchismus beschäftigt haben, kommen zu uns in die Beratung. Und ich kann mich auch daran erinnern, dass es ist natürlich auch eine Strategieabwägung und da würde ich, glaube ich, auch wieder nur so für Köln reden oder wie wir das dann so gemacht haben, weiß nicht, wie andere Syndikate da so zu stehen. Es gab auch schon so, dass wir zum Beispiel bei direkteren Aktionen bei Leuten dabei waren oder viel so Care-Arbeit betrieben haben für die Menschen, die zu uns gekommen sind, aber die zum Beispiel eine rechtliche Beratung beim DGB in Anspruch genommen haben, wo man natürlich auch sagen kann, okay, weil wir ein kleines Syndikat sind, können wir das, also das leisten wir auch bis zu einem gewissen Punkt, bei einem DGB ist das ja viel professionalisierter. So, wo man halt sagen kann, so, okay, ist das nicht sogar vielleicht gut für uns, weil wir uns darüber auf andere Dinge fokussieren können, so. Und natürlich auch die Überlegung ist so, kann die FAU nicht auch wie so ein radikaler Arm eines DGB sein, der hier irgendwie, oder Verdi, die hier am Uniklinikum irgendwie einen Streik machen, ja, und da irgendwie über Arbeitsbedingungen reden, aber Gesellschaft neu zu denken, das mit reinzubringen, so, das sollte immer wieder der Punkt sein, wo ich sagen würde, da sollte man sich auf jeden Fall trauen, mit reinzugehen und das dann auch irgendwie, naja, so einem Bürgertum da nicht allein das Feld zu überlassen, also halt immer wieder zu sagen, ey, wir sind auch hier, wir versuchen es mit euch, aber wir wollen auch andere, wir wollen radikalere Dinge. So.
Ja. Ja, und sonst gibt es ja schon auch so, also man ruft auf jeden Fall auch mit auf zu Klimastreiks oder
genau, zum Beispiel.
Feministischen Protesten oder sowas, oder?
Also das auf jeden Fall. Es gibt natürlich auch so Dinge wie, wenn hier 8. März oder so ist, dass man auf jeden Fall versucht, mit anderen Bündnissen auf die Straße zu gehen, um eben auch, also dann geht es ja auch nicht nur um Gewerkschaft, dann geht es auch eben um andere Schwerpunkte, aber da sich, Vernetzungsarbeit ist ja sowieso wichtig in der Linken, dass es irgendwie einfach passiert, so, es sollte viel mehr passieren und nicht irgendwie noch eine Spaltung. Ja. Oder dass man für den 1. Mai ja sowieso irgendwie versucht, mit antifaschistischen Kräften auf die Straße zu gehen. Und es gibt ja auch einzelne Genossinnen bei uns, die auch außerhalb von FAU nochmal ihre Schwerpunkte setzen, also die sich vor allem beispielsweise auf Klima fokussieren oder jetzt in meinem Fall irgendwie noch zu feministischen Themen versuchen, expliziter zu arbeiten. Ja.
Okay. Also die letzte Frage wäre eben, dass es trotzdem quasi in Anführungsstrichen nicht nur um Arbeitskämpfe geht, sondern auch um den, also das haben wir auf jeden Fall besprochen, den Aufbau von verbindlichen langfristigen Strukturen, die aber halt zur sozialen Transformation beitragen oder führen oder zur sozialen Revolution, ich meine, wie man es halt nennen will. Weiß ich nicht. Wie schaut denn das aus? Beschreib das mal. Wie schaut das aus? Wie fühlt sich das an? Wie schaut das Ziel aus? Wie kann sich das ein Mensch vorstellen, der vielleicht super vereinnahmt ist von der Alternativlosigkeit kapitalistischer Lebensverhältnisse?
Also genau, ich würde sagen, der Syndikalismus und der Anarchosyndikalismus ist das Mittel, um Verhältnisse zu schaffen, mit denen wir dann irgendwie gucken können, wie wir unsere befreite Gesellschaft aufbauen. Das heißt, wir versuchen gerade an Strukturen zu arbeiten in Form von Kollektivierungen, in Form von Verteilung von Reproduktionsarbeit. Ja, wie schafft wir das neben diesen ganzen Abwehrkämpfen, die wir führen, eine größere Bewegung und eine größere Struktur aufzubauen, die dem was entgegenzusetzen hat?
Also ich finde es oft gar nicht so leicht, befreite Gesellschaft zu denken, voll egal, wie man das nennt, ob man es jetzt Anarchismus, Kommunismus, wie auch immer, den Sozialismus möchte. Und dann glaube ich, haben auch super viele Leute einfach Bilder im Kopf davon, was es für Systeme gab, so, die nicht funktioniert haben oder nur in Teilen funktioniert haben, was den Leuten so ganz tolle Angst macht. Was man aber ganz klar sagen muss, so, die Leute leiden jetzt gerade unter dem Kapitalismus und es wird verschleiert, So, und es wird auf den Rücken der Schwächsten ausgetragen. Und dass man zu einer Gesellschaft kommt, in der quasi jede und jeder da, wo die Grenzen des anderen aufhören, quasi anfangen, so weit leben kann und sich so verhalten kann und jeder nach seinen Möglichkeiten lieben, arbeiten, leben kann. So, das ist ein Grundgedanke und ich denke, deswegen ist diese Phase jetzt so wichtig. Also ich glaube, sich konkret zu überlegen, wie es sein wird, das ist ganz, ganz schwierig. Ich glaube, jetzt Dinge auszuprobieren, zu merken, okay, das funktioniert nicht, also machen wir was anderes. So, das ist dieser Punkt, der auch so einen revolutionären Aspekt dann eben haben kann. So, da nicht so verfahren zu sein, weil es muss uns eben niemand sagen, wie wir es zu tun haben. Wir können es uns halt selbst überlegen. Ja, und da mit, also mit so einer großen Menschlichkeit irgendwie dran zu gehen, so, das ist, glaube ich, sehr wichtig.
Ja. Ja, und ich sehe da die Aufgabe oder das Ziel vom Syndikalismus dafür, eben eine Struktur zu schaffen, die in diese Richtung, die ja, die Basis dafür sein kann, weil genau, wir brauchen eine organisierte Massenbewegung, sonst kommen wir diesem ganzen Kapitalismus zermarmt er uns und wir müssen uns jetzt darüber Gedanken machen, in welcher Welt wollen wir leben und was brauchen wir dafür. Und da sind erst Kollektivbetriebe und Kollektivierungen stehen da unserer Meinung nach an erster Stelle und da sollten wir hier und jetzt daran arbeiten, Vorstrukturen zu schaffen, dass in Zeiten, in denen die Krise nochmal verschärfter wird und die Prekarisierung immer weiter voranschreitet, auch mit den ganzen anderen Abwehrkämpfen von der Faschistisierung der Gesellschaft und dem Klimakollaps, da kommen ja ganz schöne Brocken, die schon da sind und die sich noch immer intensivieren werden. Deswegen ist es notwendig, jetzt sich schon darum einzusetzen und die Strukturen aufzubauen, die dann dazu führen können, dass wir aus diesen Abwehrkämpfen rauskommen und dem Ganzen eine Alternative, die funktioniert, die nachhaltig ist, die ökologisch ist, die feministisch ist, dem was entgegenzusetzen.
Ja, und auch nicht, also nicht immer nur so eine Reaktion zu sein, also nicht immer aus so einem passiven Moment rauszukommen, sondern aus einem aktiven Moment. Also ich meine, Bewusstsein bei Menschen schaffen, mega wichtig, ihnen Eigenverantwortung an die Hand geben, mega wichtig, so darüber passiert irgendwie Wandel, weil irgendwie zu meinen so, wir machen hier Revolutionen und danach wird irgendwie schon alles gut sein, da wird sich das Problem mit dem Rassismus und mit dem Sexismus gegeben haben, so, das ist leider nicht, wie es funktionieren wird, so, es braucht ein Umdenken bei den Menschen, so, und das über die Verhältnisse, in denen sie arbeiten, was ihre Hauptlebensrealität ist, zu schaffen, das ist so das, was wir versuchen.
Voll cool. Und ich habe auch gehört, dass der Zulauf eigentlich immer größer ist, oder? In den letzten Jahren. Also es kommen immer mehr Menschen zu den verschiedensten Syndikaten der FAU. Das ist ja schon mal eine gute Aussicht, oder?
Ja, würde ich schon sagen. Also auch gerade so die letzten Monate ist irgendwie wieder viel passiert. Ich denke auch, dass das schon auch was mit einer neuen Politisierung von jungen Menschen irgendwie zu tun hat. So, und auch dieser Unzufriedenheit mit großen etablierten Gewerkschaften, also wo man eben einfach sagt, okay, da sind irgendwelche Gewerkschaftsbosse, das ist natürlich auch sehr plakativ jetzt gesagt, die sich irgendwie bezahlen lassen und so übelst weit weg sind von dem, was tatsächlich die Menschen beschäftigt und was ihre individuellen Probleme sind. Das ist mit Sicherheit auch was, dass man irgendwie unkonventionell versucht zu denken, was die FAU attraktiv macht die letzten Jahre für neue Mitgliederinnen.
Wenn ihr könnt und möchtet, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast auch mit Geld unterstützen würdet. Es gibt die Möglichkeit, auf Steady Abos abzuschließen, über PayPal einmalig zu spenden oder per Ko-fi ein Kaffee zu spendieren. Damit würdet ihr ermöglichen, laufende Kosten zu decken und die MusikerInnen zu bezahlen. Aber wie gesagt, nach eigenem Können und Ermessen. Hab's euch in den Shownotes verlinkt. Ich wünsche euch was. Macht's gut.